Hekigan Roku Nummer 35. Manjushris, dreierlei und dreierlei. Manjushri fragte Muchaku: Von woher bist du kürzlich gekommen? Muchaku sagte: Von Süden. Wie ist es mit dem Buddhismus im Süden bestellt? Fragte Manjushri. Die Mönche der letzten Tage des Gesetzes beachten die Lehren Buddhas wenig, antwortete Muchaku. Sind es viele oder wenige? Hier ungefähr 300, dort etwa 500. Dann fragte Muchaku Manjushri: Wie ist das mit dem Buddhismus in deinem Teil der Welt? Manjushri sagte: Die Weltlichen und die Heiligen leben zusammen. Drachen und Schlangen vermischen sich. Sind es viele oder wenige? Die ersteren 3 und 3, die letzteren 3 und 3. Sechos Gedicht. Die 1000 Hügel, Gipfel auf Gipfel, tiefblau. Wer kann sich mit Manjushri unterhalten? Wie ich über viele oder wenige lache. Wie ich bewundere, die ersteren 3 und 3, die letzteren 3 und 3. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Die erste Schwierigkeit, die ich mit diesem Koan hatte, war, was dreierlei und dreierlei bedeuten soll. Im Original, also in Sekidas englischer Version, steht Freeze and Freeze. Habe ich auch nicht verstanden. Zeitlang. Aber dahinter steckt nichts Geheimnisvolles, sondern es bedeutet eigentlich immer 3 hier, 3 dort. 4 mal 3, da mal 3. Der Ram ist ein Gespräch zwischen Manjushri und Muchaku. Das fängt so an wie die meisten Dharma-Gefechte. Meister fragt Schüler: Wo kommst du her? Als Test. Erste Testfrage. Kommst du her? Wenn du sagst, ich komme aus dem Lehre, aus der Lehre, oder ich komme aus dem Land, wo es keine Töne gibt, oder ich komme von dem Ort, wo nichts entsteht und nichts vergeht, dann ist es schon durchgefallen. Ist schon besser zu sagen, ich komme von da. Ich war gerade in der Stadt. Ich komme aus dem Süden. Wie ist es mit dem Buddhismus im Süden bestellt? Fragt Manjushri. Die Mönche der letzten Tage des Gesetzes beachten die Lehren Buddhas wenig. Sind es viele oder wenige? Hier ungefähr 300, dort etwa 500. Wie läuft es denn bei dir in deiner Weltgegend mit dem Buddhismus? Gut. Oder lässt das nach? Fragt Manjushri. Muchaku erwähnt die letzten Tage des Gesetzes. Die Mönche der letzten Tage des Gesetzes beachten die Lehren Buddhas wenig. Die Vorstellung, die dahinter steckt, ist ziemlich alt. Und zwar ist es so, dass immer wenn ein Buddha erscheint, dann gibt es eine Phase, wo Buddhismus blüht, eine Zeit lang, wo Menschen Nirvana erreichen. Dann wird es ein bisschen weniger. Dann ist es vielleicht noch so, dass sie Samadhi erreichen. Auch nicht schlecht. Dann gibt es eine Zeit lang, je nachdem sind das Dreier- oder Fünfer-Serien, dann gibt es eine Zeit lang, wo die Leute vielleicht noch die Lehre kennen, aber nicht unbedingt befolgen. Und es gibt eine Zeit, wo noch äußere Formen gepflegt werden. Das heißt, man verehrt noch Stupas, buddhistische Darstellungen. Aber die Leute in den letzten Tagen des Gesetzes haben eigentlich keine Chance mehr, wirklich Befreiung zu erlangen. Sie können halt noch das Beste draus machen, aus dem Zeitalter, in dem sie gerade sind. Aber das ist halt nicht so viel. Kann ich halt Mühe geben, aber sowas wie Befreiung ist da nicht möglich. Und wenn dieser Zyklus abgeschlossen ist, dann erscheint der nächste Buddha und zündet sozusagen das Licht wieder an. Das ist die Vorstellung, die dahinter steckt. Das hatte starken Einfluss, zum Beispiel auch auf den japanischen Buddhismus, auf das japanische Zen. Dogen muss immer wieder darauf hinweisen, dass das nur ein Modell ist und dass es keineswegs bedeutet, dass eine eigene Anstrengung überflüssig ist, weil man ja in den letzten Tagen des Gesetzes lebt, sondern dass damit eigentlich nur, man könnte sagen, beschrieben wird, dass auch die Lehre des Buddha genauso wie alles andere Leben und Tod unterworfen ist. Das heißt aber nicht, sagt Dogen, dass die Übung unwirksam ist, weil man glaubt, dass man in den letzten Tagen des Gesetzes unterwegs ist. Gut, aber Muchaku glaubt offensichtlich daran. Und er spricht auch schon von den Zeichen des Verfalls. Die Mönche beachten die Lehren Buddhas wenig. Frage, sind es viele oder wenige? Hier 300, dort 500. Also wahrscheinlich hat er so zwei Orte im Kopf. Da gibt es noch so eine Siedlung, da gibt es noch ein paar Mönche, die ernsthaft praktizieren. Vielleicht 300. Und an der anderen Ecke, da gibt es auch nochmal 500. Das ist alles, was übrig geblieben ist. In den letzten Tagen des Gesetzes. Also, die Lehre des Buddha ist im Niedergang begriffen. wird eigentlich immer schlechter. Und die Mönche beachten die Lehren auch nur wenig. Und interessanterweise spricht er auch nur von den Mönchen. Von Nonnen spricht er nicht und von Laien überhaupt nicht. Spielt überhaupt keine Rolle. Und dann stellt Muchaku die gleiche Frage, Manjushri. Wie ist das mit dem Buddhismus in deinem Teil der Welt? Manjushri sagt, die Weltlichen und die Heiligen leben zusammen. Drachen und Schlangen vermischen sich. Sind es viele oder wenige? Die ersten drei und drei, die letzteren drei und drei. Hier mal drei, da mal drei, da wieder drei, da wieder drei. Und zwar weltliche und heilige vermischt. Drachen und Schlangen. Drachen und Schlangen haben eine andere Bedeutung als bei uns. Ein Drache in Asien ist ein göttliches Wesen. Und eine Schlange sieht so ähnlich aus wie ein Drachen, ist aber kein echter. Also gibt es das oft, zum Beispiel bei Songtsan, wenn jemand zum Doksan kommt. Die erste Antwort ist gut, die zweite ist schlecht, sagt er dem betreffenden Schüler, dein Kopf ist dein Drache, aber dein Schwanz ist eine Schlange. Ist gut angefangen, sah gut aus, guter Start, schlechte Fortsetzung. Passiert oft. Also ein Drache ist positiv vorbelegt. Ganz anders als bei uns. Bei uns sind Drachen hauptsächlich Wesen, die Jungfrauen rauben und von heiligen Rittern getötet werden müssen. Drachen und Schlangen vermischen sich, viele oder wenige. Hier von drei, da von drei. Also die Zahl viel kleiner. Nicht. Wir haben immerhin 300 Drachen und die sind in der Hauptstadt und dann gibt es noch ein großes Kloster. Er spricht nur von drei hier vorne, drei da und da und da und da, vermischt sich. Und Manjushri geht überhaupt nicht auf die letzten Tage des Gesetzes ein. Davon redet er nicht. Er geht nicht darauf ein, ob irgendjemand hier Gesetze befolgt, beachtet, die Lehren des Buddhas beachtet. Und eigentlich macht er nicht den Eindruck, als ob er der Meinung wäre, dass man sich um ihn etwas Sorgen machen müsste, den Niedergang der Lehre des Buddha. Das sind zwei Weltsichten von Muchaku und Manjushri. Die erste Sicht ist davon geprägt, dass Buddhismus als Praxis, als Kultur eine bestimmte Form haben sollte und dass Buddhismus authentisch praktiziert werden muss. Authentisch heißt, es gibt eine aufgeschriebene Lehre oder eine kodifizierte Lehre oder eine kanonisierte Lehre. Da steht drin, was Buddhismus ist was nicht Buddhismus ist. Und daran sollte man sich halten. Das, was da drin steht, muss man praktizieren, was da drin steht, muss man befolgen. In dem Maße, wie sich Leute daran befolgen, sich daran halten, wie sie das befolgen, in dem Maße blüht der Buddhismus. Und wenn es mehr sind, ist es gut. Wenn die Zahl ansteigt, ist man in einer Blütezeit des Buddhismus. Und wenn es weniger werden, die nach dieser strengen Form praktizieren, dann ist der Buddhismus im Niedergang. Und wir müssen uns Sorgen machen und hoffnungslos werden, weil es eigentlich überhaupt keine Möglichkeit gibt mehr, Befreiung zu finden. Mucha-kurse Situation, rein äußerlich, scheint aber doch besser zu sein, aus seiner Sicht wahrscheinlich, als das, wovon Manjushri erzählt. Da gibt es nicht mal 800, 500 plus 300, sondern immer nur hier 3, da 3. Nicht genug damit, Drachen und Schlangen vermischen sich auch noch. Das heißt, die schöne Trennung zwischen Leuten, die authentisch praktizieren und echte Mönche sind, und den weltlichen Menschen, die das nicht sind, ist überhaupt nicht mehr auszumachen. Ist ja total verwässert. Macht ja jeder, was er will. Oder noch schlimmer, was sie will. Vermischt Schlangen und Drachen durcheinander. Viele oder weniger, kann man auch nicht genau sagen, wie viele das jetzt sind. Hier mal 3, da mal 3. Aber für Manjushri ist das, wie gesagt, nichts Negatives. Drachen und Schlangen, Leute, die dem buddhistischen Weg vielleicht sehr konsequent folgen. Die Leute, die nur oberflächlich damit Berührung haben, leben zusammen. Man kann sie nicht richtig auseinanderhalten, vermischen sich. Man kann diese beiden Sichtweisen, die von Mucha-ku und von Manjushri, darauf, wie man praktiziert, auch zeitlich sehen. Das heißt, einerseits kann man es auf die Entwicklungsgeschichte des Buddhismus anwenden, oder man kann es auch auf die eigene Entwicklung anwenden. Es läuft eigentlich aufs Gleiche hinaus. Wenn man sich anguckt, wie Buddhismus entstanden ist, kann man zumindest vermuten, genau weiß es keiner, dann war Buddhismus am Anfang eine sehr genaue Lehre, mit sehr vielen Vorschriften. 250 Vorschriften, an die man sich zu halten hatte, eine ganz bestimmte Art zu leben, nämlich Hauslosigkeit. Das heißt, das Bedingte, die Familie zurückzulassen, um allein diesen Weg zu gehen. Diese äußere Form zusammen mit der Regel, die streng befolgt wurde, machte den ursprünglichen Buddhismus aus. Und das hat eben sehr viel gegeben. Denn im Unterschied zu den ganz vielen anderen Menschen in Indien, die irgendeinen spirituellen Weg gegangen sind, von denen es damals wie heute Unmengen gab, war das, was die Anhänger des Buddha getan haben, ziemlich klar. Sie hatten eine klare Lehre. Am Anfang konnte man die auf ein paar Seiten Papier schreiben, gab es leider noch nicht, vielleicht auch Palmblätter, gab es vielleicht auch noch nicht. Schrift war eigentlich auch noch nicht so verbreitet, gab es prinzipiell, aber war dafür nicht vorgesehen. Aber es war so wenig, dass man es wirklich auswendig lernen konnte. Ein paar Sutras, wo alles drin steht, als Basis. Also eine klare Linie, eine kurze Lehre, eine strikte Form der Praxis und eine strenge Disziplin. Diese Disziplin war auch etwas, was die Anhänger des Buddha anderen spirituellen Menschen in Indien voraus hatten. Die Regel, diese 250 Regeln, wurden einmal im Monat rezitiert, traf sich die Mönchsgemeinde. Genauso bei den Nonnengemeinden, aber die waren getrennt. Die wurden rezitiert, komplett. Und dann wurde gefragt, ob irgendjemand über diese Gebote hinausgegangen ist, ob irgendjemand dagegen verstoßen hat. Viele Sachen sind für uns naheliegend. Man zum Beispiel nicht töten soll, dass es nicht heilsam ist. Gut, versteht jeder. Aber diese Regeln gingen sehr ins Detail. Eine Regel war zum Beispiel, dass man kein Salz besitzen durfte. Dann wurde diese Regel eben einmal im Monat rezitiert. Also erstens der Titel, Überschrift, Salzverbot. Dann eine kurze Erläuterung, was es bedeutet. Das ist eigentlich schon fast ein Gesetzestext mit Kommentar. Also du darfst kein Salz bei dir tragen, kein Salz bevorraten und so weiter und so fort. Und keine Erklärung, warum, musste man sich dann denken. Warum war Salz verboten? Salz ist gerade in tropischen Ländern, aber auch im Rest der Welt, vor der Erfindung des Kühlschranks, einer der wenigen Wege, Essen zu konservieren. Ohne Salz geht das schlecht, weil man mit Salz Sachen austrocknen kann und Bakterienwachstum verhindern kann. Das heißt, wenn ich Salz besitze, habe ich die Möglichkeit, Vorräte anzulegen. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, mit Salz kann ich Sachen würzen. Wenn man sich anguckt, was die Mönchsregel damals vorschrieb, war es also so, ich durfte mein Essen nur auf einem Bettelgang bekommen, eine große Schale. Damit ging ich dann durchs Dorf oder durch die Stadt oder wo auch immer jemand war und die Familie kippt dann da irgendetwas rein, womit sie denkt, sie könnte mir etwas Gutes tun. Aber ich gehe nicht nur zu einer Familie, sondern zu mehreren. Denn die Familie, die einem Mönch Essen gibt, erwirbt sich gutes Karma. Also muss man zu mehreren gehen, um denen die Chance zu geben, gutes Karma zu erwerben. Gut, also kommt man jetzt zum nächsten Haus. Wenn man Glück hat, haben die beiden Nachbarn sich abgesprochen. Und das Essen, was eingefüllt wird, passt in irgendeiner Weise zusammen. Kann man aber natürlich nicht gewährleisten. Das heißt, was da irgendwo in der Schüssel ist, kann unter Umständen eine ziemlich merkwürdige Zusammensetzung haben. Und meistens sind es irgendwelche Reste. Und der Mönch muss das Zeug so essen, wie es ist. Wenn ich jetzt wenig Salz hätte, könnte ich etwas Unterwürztes zumindest mit ein bisschen Geschmack versehen. Aber das habe ich nicht. Das sind also die Gründe, warum Salz verboten ist. Einerseits kann ich Salz benutzen, um Nahrung zu konservieren und über den heutigen Tag hinaus zu planen. Und ich könnte Einfluss darauf nehmen, wie das Essen schmeckt, was ich bekomme. Beides verboten. In diesen Regeln. Eine von 250 Regeln. Es gibt noch viele andere. Und dass alle der Anhänger des Buddha dieser Regel gefolgt sind, hat ihn eben eine gewisse Stärke und Überzeugungskraft gegeben. Wenn du einen Schüler des Buddha getroffen hast, einen Mönch, dann wusstest du, woran du bist. Du wusstest, was der glaubt, du wusstest, was der praktiziert, wie der lebt. Du wusstest, dass das Essen, was du dem gibst, nicht irgendwo gehamstert wird, dass er nicht irgendwo mit den Gaben, die er bekommt, einen Tempel für sich baut, sondern dass er wirklich darauf ausgerichtet ist, sehr klar und sehr konsequent seinen spirituellen Weg zu gehen und welche Form dieser spirituelle Weg hat, war allgemein bekannt. Jeder konnte sich darüber erkundigen und das gehörte eben auch zu den Aufgaben der Mönche, dass Laien, die fragten, darüber aufgeklärt wurden, was der Weg des Buddha ist. Also, diese Disziplin, diese Klarheit und diese Reduktion gehört zur Erfolgsgeschichte des Buddhismus am Anfang. Ganz klar, hat er eine sehr große Strahlkraft und sehr viel Energie. Denn die Mönche haben sich wirklich nur auf dieses Leben konzentriert. Es waren also Berufsbuddhisten, die sich mit nichts anderem beschäftigt haben. Genauso natürlich die Nonnen. Und es war ein Weg, der für Laien kaum zu gehen war, weil er so anspruchsvoll war. Wenn ich Kinder habe, wenn ich ein Familienvater bin, ein Hausvater, was immer das Gegenbild zum Mönch ist, dann kann ich sowas nicht bringen, zu sagen, kein Salz, Nahrungsmittel konservieren. Ist doch egal, meine Kinder morgen zu essen haben. Schauen wir mal, was der Tag bringt. Das macht man nicht. Wenn man ein Hausvater ist, muss man versuchen, seiner Familie Sicherheit und Stabilität zu bringen. Das heißt, die waren eigentlich ausgeschlossen von dieser Form der Praxis. Die konnten halt gutes Karma kriegen, indem sie Mönche unterstützt haben. Aber das hieß dann eben auch, gutes Karma, okay, aber Befreiung ist nicht. Vielleicht, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann kannst du dich vielleicht zurückziehen und dann kannst du Buddhismus praktizieren und dann kannst du vielleicht auch Befreiung kriegen. Das war ein Lebensstil, der in Indien eine gewisse Tradition hat, eigentlich ziemlich schlau geregelt, aus den vorbuddhistischen Zeiten. Ein Mensch erfüllt halt im Laufe seines Lebens in verschiedenen Lebensphasen verschiedene Pflichten Und eine Lebensphase beschäftigt sich halt damit, sich um meine Familie zu kümmern. Und wenn das abgeschlossen ist, wenn die Kinder selbstständig sind, dann kann ich mich zurückziehen und dem spirituellen Leben widmen. Das ist dann auch vollkommen gesellschaftskompatibel. Und das bedeutet, dass die Leute eben ihre Kinder und Familien nicht im Stich lassen. Aber der frühe Buddhismus, zumindest das, was an Schriften über uns gekommen ist, war diesbezüglich etwas radikaler. Also erstens hat er gesagt, so lange kannst du nicht warten, bis deine Kinder aus dem Haus sind. Kann es sein, dass dir irgendetwas passiert, dass du krank wirst, dass du stirbst und dass du die kostbare Gelegenheit einer menschlichen Geburt wegwirfst. Und dann muss ich dir sagen, die Chance, eine menschliche Wiedergeburt zu kriegen nach diesem Leben, ist jetzt nicht so toll. Das ist ziemlich gefährlich, das Spiel, was du spielst. Mach das nicht. Auch wenn du noch jung bist, auch wenn du denkst, ich habe das ganze Leben noch vor mir, entscheide dich jetzt. Geh jetzt den Weg des Buddha. Gehe jetzt zur Befreiung. Nicht irgendwann später, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Also, diese Form, Buddhismus zu praktizieren, war eigentlich nur einer kleinen, relativ extremen Minderheit vorbehalten, nicht gesellschaftskompatibel. Kann man auch wirklich in den Schriften dann lesen, dass Väter ihre Familien im Stich lassen, aufgrund dieser Argumentation, und sagen, das ist halt wichtiger, Befreiung ist wichtiger als meine Familie. Die müssen halt irgendwie sehen, wie die klarkommen. Der Herrgott wird sich schon um sie kümmern. Wobei die Buddhisten natürlich an den Herrgott nicht glaubten. Also mussten sich das wahrscheinlich irgendwie anders hindrehen. Wenn ich zur Befreiung komme, ist das eine gute Sache. Bin ich wieder ein leuchtendes Vorbild für andere. Wenn sie mich dabei unterstützen, dadurch, dass sie auf mich verzichten, kriegen sie auch gutes Karma. Und ja, irgendwie, wenn ich schon durchkomme. Man hat es später auch heiligen Egoismus genannt. Also ist mir doch egal, was mit anderen passiert. Meine Befreiung ist wichtig. Darum geht es. Das war die starke Motivation dieser frühen Phase des Buddhismus und ein Teil des Erfolgsrezeptes am Anfang. Und dann ist diese Bewegung, diese Kultur, diese Lehre weitergewachsen. 300, 500 reichten nicht mehr. Und die Welt hat sich geändert. Die Lebensweise hat sich geändert. Das Land hat sich geändert, hat sich ausgebreitet, weiter bewegt. Und die Wahrheiten und die Gegebenheiten, auf denen der ursprüngliche Buddhismus und seine Praxisform beruhte, waren zu begrenzt, um das abzubilden. In Indien, im damaligen Indien, konnte man diesen Weg so praktizieren. Wenn man gesagt hat, ich gehe einen spirituellen Weg zum Heil und deswegen arbeite ich nicht, dann hatte man in Indien eine gute Chance zu überleben, weil es genügend andere Inder gibt, die sagen, vielleicht, ich praktiziere zwar nicht für mich selbst, aber ich möchte gerne gutes Karma bekommen. Also unterstütze ich hier diesen Typen oder diese Frau, die heilig werden will. Hilft mir wahrscheinlich auch ein bisschen auf meinem Weg. Ja, funktioniert super in Indien. Funktioniert ziemlich schlecht, zum Beispiel in China. Was machst du nichtsnutz da? Wenn man sich anguckt, wie viel Arbeit es ist, Reis anzubauen, also dafür zu sorgen, dass man zu essen hat, dann kann man schon verstehen, dass die Chinesen nicht besonders viel Verständnis dafür hatten, für irgendwelche Bettler, die am Straßenrand saßen, nichts taten, nichts für das Bruttosozialprodukt leisteten und eigentlich noch durchgefüttert werden wollten. Ist tatsächlich auch so passiert, auch zu Buddhismus verboten in China wirklich geführt. Denn was passiert ist, diese Lehre war sehr anziehend und eine Zeit lang war das wirklich so, man konnte damit vielen weltlichen, unangenehmen Dingen entgehen. Kein Kriegsdienst, kein Arbeitsdienst. Ähnlich wie bei uns im Mittelalter in den Klöstern. Also sind die Leute damals in Scharen in diese Klöster gegangen, wo man auf einmal Sicherheit hatte. Also erstmal Versorgungssicherheit, immer was zu futtern. Man war freigestellt von allen Sorten von Kriegsdienst und Arbeitsdienst. Eigentlich ging es da ganz gut. Konnte man gut leben. Und ein weiteres war noch, wenn gerade eine buddhismusfreundliche Regierung am Zug war, dann hatte man das Ganze natürlich auch so verkauft, Buddhisten zu unterstützen, buddhistische Klöster zu unterstützen, bringt gutes Karma. Gut für dein Herrscherhaus. Also gab es auch noch Kohle. Der Tempel wurde auch noch vergoldet und man bekam einen richtig schönen Status als Mönch. Das hat dann letztlich dazu geführt, dass so viele Leute der Gesellschaft erzogen sind, in diese Klöster gegangen sind, dass chinesische Kaiser die Notbremse gezogen haben und das verboten haben. Und wahrscheinlich nicht, würde ich sagen, weil ihre bösen nicht-buddhistischen Ratgeber sie aufgestachelt haben, sondern weil sie einfach ganz klar gesehen haben, was da gerade passiert. Dass die Wirtschaftskraft ihres Landes zusammenbricht und sein Land die Fähigkeit verliert, sich selbst zu ernähren. Weil alle Leute auf einmal in diesen Klöstern rumhängen und nichts mehr tun. Die Straßen instand halten, die große Schutzmauer bauen, instand halten, das Land vor den Barbaren schützen. Also, in China eine ganz andere Sicht auf diese Form der Praxis und sie war dort nicht mehr möglich, sondern es war notwendig, die buddhistische Praxis anzupassen. Diese strenge Abschottung, hier Buddhist, da nicht Buddhist, wir folgen den Regeln oder nicht, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, schwarz-weiß, war in China nicht angesagt. Kein zukunftsträchtiges Modell. Eine Form der Praxis, die sich nicht in die Gesellschaft integrieren konnte und die für eine 2%ige Minderheit, eine 5%ige Minderheit geschaffen war, die von 95% der Bevölkerung unterstützt werden musste, funktionierte nicht mehr. Und was auch nicht mehr funktionierte, diese Sichtweise dieser kleinen Elite, wie Buddhismus unbedingt praktiziert werden muss, die sehr scharf und sehr klar war, die konnte man auf die Umstände dieser neueren Welt auch nicht mehr anwenden. Ich hatte vorhin das Salzverbot erwähnt. Ein anderes Verbot ist Geld, Reichtümer. Zur Zeit, als die Regeln aufgestellt wurden, gab es überhaupt kein Geld. Es gab nur Tauschhandel. Das heißt, es war überhaupt nicht wichtig im normalen Leben. Heutzutage ohne Geld zu überleben, ist fast unmöglich und macht Sachen einfach sehr kompliziert. Das heißt, die Lehre des Buddha und die Praxis mussten sich öffnen. Und sie mussten Dinge integrieren, die vorher ausgeschlossen waren. Die Leute, die der ursprünglichen Lehre folgten, haben dann gesagt, ja, alles jetzt schwammig. Jetzt so ein Wischiwaschi-Buddhismus geworden. Kann gar nicht mehr sagen, ob das richtige Buddhisten sind oder nicht. Das ist doch irgendwie... Ja. Früher war alles besser. Übrigens im Buddhismus auch verbreitet, und gerade im Zen. Auch immer die Altvorderen. In der Zeit der Altvorderen war alles gut. Heute ist alles schlecht. Die Leute können nicht mehr so üben wie früher. Bla 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 bla. Nein, eigentlich ist es eine Reaktion auf Veränderung und ein Wachsen, ein Reifen. Dieser heilige Egoismus, der am Anfang den Buddhismus so stark gemacht hatte, führte dazu, dass er zu einem Hindernis wurde, dass er letztendlich die Lehre, die Praxis dahin brachte, dass sie sich nur noch um sich selbst drehte. Das heißt, ein zu starres Festhalten an dieser Disziplin hat aus dem ursprünglichen Buddhismus eine reine Institution gemacht, könnte man sagen. Institutionen erkennt man daran, dass sie Selbstzwecke sind. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, wofür das eigentlich mal gedacht war, nämlich für die Befreiung, sondern es geht eigentlich nur noch darum, diese Struktur, diese Institution selbst aufrechtzuerhalten. Und es war notwendig, aus dieser Struktur, aus dieser Begrenzung herauszukommen. Dafür musste man Dinge ändern und sich öffnen und Sachen integrieren, die ursprünglich nicht drin waren. Ich sagte, das ist die Entwicklung, die geschichtliche Entwicklung des Buddhismus, aber es ist eben auch die eigene Entwicklung. Wenn man sich gerade den Zen-Weg anguckt, dann fängt er eigentlich mit einer sehr starken Begrenzung an, gerade klassisch im Kloster. Er kommt in die Grundi, in die Grundausbildung des Klosters und da ist Tunnelblick angesagt. Guckst du nicht nach links und nach rechts? Wie ist diese Lehre? Wie ist jene Lehre? Nichts da. 100% Gas geben auf ein Ziel hin. Was das Ziel ist, gib deine Gemeinschaft vor und vielleicht Lehrer oder Lehrerin. Und alles, was du da tust, mit einer sehr hohen Energie, mit aller Kraft, an deiner eigenen Befreiung arbeiten, an deiner eigenen Einsicht arbeiten. Damit beginnt der Zen-Weg. Also in gewisser Hinsicht auch ein heiliger Egoismus, sehr strengen Regeln und sehr viel Energie. Und man macht das in jungen Jahren normalerweise. Anders als bei uns. Ins Kloster tritt man ein. Auf jeden Fall unter 30 meistens unter 25, oft unter 20, viele noch in klassischer Zeit als Jugendliche. Damit fängt der Weg an, auch im Zen. Und es ist durchaus sinnvoll, so anzufangen. Denn das gibt mir eine gewisse Klarheit, gibt mir eine Orientierung, es gibt mir diese Kraft, die mir Disziplin geben kann. Und es sorgt dafür, dass ich eine gewisse Tiefe in meinem Erkennen schon erreichen kann am Anfang. Aber, und das ist ganz wichtig, der Weg endet nicht da. Im Zen nicht und in der Geschichte des Buddhismus eben auch nicht. Diese Bemühung um die eigene Klarheit und dieser methodische Weg einer sehr strengen Disziplin ist nur ein Abschnitt. Das ist nicht das Endziel des Ganzen. Das ist eigentlich nur die Basis dafür, dass ich diese Sachen, diese Disziplin, diesen Tunnelblick später wieder loslassen kann. Ich brauche diese feste Basis einer disziplinierten Praxis, letztlich nur dafür, damit ich mich später in der Welt frei bewegen kann. Das wird oft vergessen in den Darstellungen auch des Zen-Wegs. Da sieht man immer nur Klöster, Mönche, wie sie diszipliniert ihren Tag durchleben. Und das ist so das Bild, was wir meistens auch davon haben. Vielleicht ein bisschen, weil wir in unserem Laienalltag eine Fluchtfantasie haben von diesem schönen Kloster, wo alles geordnet ist und wo man den ganzen Tag Zeit hat, sich nur der Praxis zu widmen. Tolle Sache, ohne Zweifel. Und deswegen denken wir manchmal, das müsste immer so bleiben. Wenn es das wirklich wäre, worum es im Zen geht, dann wäre das eine sehr egoistische Ego-Nummer. Ich gehe irgendwo in mein Kloster, um meine Ruhe zu haben. Und deswegen ist es so, dass, wenn die Grundausbildung beendet ist, die Mönche und Nonnen gehalten sind, ihren Heimattempel, ihr Heimatkloster wieder zu verlassen, herauszukommen. Man spricht davon, dass man in den ersten 10 Jahren des Zen-Weges auf den Berg geht, mit Disziplin und sehr viel Kraft, einen steilen Weg nach oben geht und an der eigenen Erkenntnis arbeitet, um, wenn man nach 10 Jahren diesen Gipfel erreicht hat, da wieder runterzukommen. Das heißt, mit dem, was man auf dem Weg nach oben erreicht hat, wieder runter zu gehen, um es anderen zu geben, mit anderen zu teilen. Das dauert 30 Jahre, sagt man. Ob man bei uns in der Form, wie wir praktizieren als Laien, mit 10 Jahren hinkommt, weiß ich nicht. Vielleicht brauche ich noch 30 Jahre drauf. Vielleicht hat man dafür, wenn man in einer Laienumgebung und Praxis lebt, später den Vorteil, dass man vielleicht nur 10 Jahre runter braucht. Könnte sein, dass es schneller geht, weil wir dieses Problem und so aus der Welt rausgekickt zu haben, gar nicht haben. Also das hat durchaus auch Vorteile. Was uns auf jeden Fall klar sein muss, das Ziel der Praxis ist nicht letztendlich für mich allein zurückgezogen, glücklich zu sein, eine Insel zu werden, eine grinsende Statue, die irgendwo rumsteht und von der Welt nichts mitkriegt, so wie wir Buddha-Statuen oft interpretieren, sondern ein Wesen, was in der Gesellschaft integriert ist, was in der Lage ist, mit Schlangen und Drachen umzugehen, Drachenbelehrungen erteilen kann und von Schlangenbelehrungen entgegennehmen kann und in einer Weise zu praktizieren, die nicht im Widerspruch steht zum Leben aller anderen. Wenn ein Session endet, kommen wir eigentlich immer wieder in diese Phase. Auch ein Session ist letztendlich unser Weg, kurz in diese Welt der Disziplin einzutauchen. Wir machen hier anderthalb Tage Klosterleben sozusagen, ursprünglichen Buddhismus, fixiert, angestrengt, diszipliniert, mit viel Energie. Und vielleicht denken wir am Ende eines Sessions, könnte jetzt noch schön so weitergehen. Ich denke das meistens nicht, aber ein Teil von mir denkt das eben doch, dass man diese Energie, diese Klarheit, die man da hatte, dass man die doch eigentlich festhalten möchte. Und dahinter steckt eigentlich der Wunsch, immer noch, ich möchte etwas für mich behalten. Und das Ende eines Sessions, wo wir dann feststellen, dass wir das nicht können, was wir dann meistens als Verlust ansehen, bedeutet eigentlich nur, dass wir wieder in die nächste Stufe der Übung eintauchen. Dass wir unseren Geist, den wir eine Zeit lang im Tunnelmodus konzentriert haben arbeiten lassen, damit er sehr viel Kraft entwickelt, jetzt wieder weit werden lassen können, um die Möglichkeit zu haben, das, worum es im Zen wirklich zugeht, im Alltag zu leben. Und nicht nur für mich, sondern mit allen anderen Menschen und Wesen zusammen. Ja, dabei wünsche ich euch viel Erfolg. Vielen Dank.